sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, besteht nur aus einem einzigen Bibelvers. Ich lese aus 1. Petrus 1, den Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Diesen Vers noch einmal. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns an diesem Sonntagmorgen mit diesem Vers segnest, dass du selber in unser Leben hinein sprichst durch dieses Wort. Wir wollen dich bitten für unsere ganz spezielle Situation, dass du uns die Bedeutung dieser Worte über die Wiedergeburt und über dein Wort, dass du uns sie selber eröffnen wollest. Ja, das kann nur dann geschehen, wenn du uns deinen guten Geist schenken wollest für diese Predigt. Und darum wollen wir dich inständig bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Wiedergeburt, das Thema dieses Gottesdienstes, Wiedergeburt, lässt sich nicht in Formen pressen und irgendwie erklären, wie Mechanismen, die etwa beim Backen einer Kuchenmischung vor sich gehen. Man kann dort keinen genauen Ablaufplan aufstellen, so wie man sagen kann, wenn ich hier von Bremen nach Hamburg fahre mit dem Zug, dann fahre ich erst durch diesen Ort und dann durch jenen und schließlich komme ich dann in Hamburg an, am Hauptbahnhof. Nein, so geht es nicht. Das ist so komplex, weil es eben Wirken Gottes ist, dass uns vieles letztlich nicht klar ist, dass wir das theologisch irgendwie packen können. Und doch ist es so, dass es, so sagt uns die Bibel, unverkennbare Merkmale gibt, wenn Menschen wiedergeboren sind. Merkmale, die stattfinden müssen, wenn Menschen vom Verlorensein zum Gerettetsein kommen. Und Merkmale, die auch dann forthin für ein Leben Bestand haben müssen, damit wirklich Glauben bleibt. Und mit solchen Merkmalen möchte ich mich mit Ihnen heute Morgen beschäftigen. Den Merkmalen geistlicher Wiedergeburt. Da hätte man sicherlich auch 10 oder 12 Merkmale bringen können. Man hätte die Reihenfolge anders anordnen können. Aber das sind ganz zentrale Punkte, die Gott dir heute Morgen sagt. Das erste und wichtigste Merkmal geistlicher Wiedergeburt ist, dass es allein aus dem Wort Gottes kommt. Das Hören auf das Wort Gottes ist das, was Wiedergeburt bewirkt. Und auch das, was den Wiedergeborenen am Leben hält. Es ist ja keineswegs so, dass man sagt, das ist ein einmaliger Akt und dann bin ich geboren und dann ist alles gut, dann lebe ich automatisch. Nein, der Wiedergeborene muss gefüttert werden. Marzians, die haben ein wunderbares Kind diese Woche gekriegt, die kleine Hanna, da freuen wir uns alle drüber. Und die Hanna ist jetzt auf der Weg, kerngesund, wir dürfen Gott dankbar sein dafür. Aber wir wissen eins ganz genau, wenn die Hanna jetzt nicht von den Eltern umsorgt würde, wenn die nicht gefüttert würde, Nahrung bekommen, wird innerhalb von Wochenfrist gestorben. Und so ist es auch beim geistlichen Menschen. Die geistliche Wiedergeburt besteht durch das Wort. Wir lesen das in unserem Predigtext. Wir sind wiedergeboren, und zwar aus dem lebendigen Wort Gottes, das bleibt, weil dieses Wort Gottes Gott selber ist. Und auch unser Glaube, alles, was wir gleich besprechen werden in diesen 8 Punkten, hat nur zu tun mit dem Glauben. Auch der Glaube kommt allein aus dem Wort. Ich habe dieses Wort hier mitgebracht, Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. Der Glaube, wenn jemand lebendigen Glauben hat an Jesus Christus, dann ist er wiedergeboren. Aber ohne Wort Gottes kann es keine Wiedergeburt geben. Das Wort Gottes bewirkt die Wiedergeburt und hält den Wiedergeborenen am Leben. Und das ist übrigens auch ein Kennzeichen für meine Wiedergeburt. Es gibt immer wieder Menschen in der Gemeinde, den Pastor fragen, auch hier, bin ich denn wiedergeboren? Ein wichtiges Merkmal ist, dass ich Hunger nach dem Wort Gottes habe. Ich gebe euch immer wieder Hausaufgaben auf. Lest mal das und tut mal jenes. Und einige machen das auch ganz treu. Aber eigentlich ist das eine Sache, die darf in der lebendigen Gemeinde nicht sein, dass der Pfarrer noch jemanden animiert, dem Gottes Wort zu lesen. Denn wer wirklich wiedergeboren ist, wer die Stimme Gottes einmal in seinem Leben gehört hat, das gemerkt hat, dass der Allmächtige ihn anspricht, der wird das immer wieder haben wollen. Ein Verdurstender in der Wüste, der 3 Tage nichts zu trinken hatte und der dann das Glas Wasser bekommt, dem muss man nicht sagen, trink das. Der wird einem das aus der Hand reißen. Der wird nachgießen wollen. Der wird gar nicht genug davon bekommen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn ich das erfahren habe, dann muss mir keiner sagen, nur lies mal schön jeden Tag 2 Kapitel in der Bibel. Wenn ich das jemandem sagen muss, du musst im Wort Gottes lesen, dann weiß ich, dass da irgendwas nicht stimmt in seiner geistlichen Befindlichkeit. Dass irgendwas gehemmt ist, warum auch immer. Aber das ist ein Merkmal, das ist das erste Merkmal. Geistliche Wiedergeburt geschieht allein durch das Wort und hält den Wiedergeborenen am Leben. Wiedergeburt ist kein Besitz, der dann automatisch bis in die Ewigkeit kommt. Wir sind wiedergeboren und brauchen dann das Wort immer wieder, täglich. Der Widersacher, der Teufel, da kommen wir ganz zum Schluss auf, der kommt immer wieder, will uns das Wort wegnehmen. Die Nahrung entziehen, damit wir geistlich kaputt gehen. Das ist eine schlimme Irrlehre gegen die Bibel, als wäre es so, dass Menschen nicht abfallen könnten. Doch auch Menschen, die den Heiligen Geist hatten, können den verlieren, wenn sie sich vom Wort entfernen. Das ist das erste Merkmal, das Hören auf das Wort Gottes. Das zweite Merkmal geistlicher Wiedergeburt, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Wir haben das eben in dem Wort gehört, was wir als Evangeliumstext gelesen haben, Johannes 3, Vers 5. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Die Wiedergeburt, also der eigentliche Akt des zum Glaubens kommen, ist die Gabe des Heiligen Geistes, der in mich hineingegeben wird durch Gott. Und das kann ich durch nichts machen. Das ist freie Gnadenwahl Gottes. Gott hat vor Urzeiten bestimmt, wem er seinen Geist gibt und wem nicht. Wir können nichts dazu tun. Wir können uns nur dafür öffnen. Es ist Geschenk des allmächtigen Gottes durch Jesus Christus, dass er uns seinen Geist gibt. Und doch ruft er uns dazu auf, uns dafür zu öffnen in seinem Wort. Und nur wer den Geist Jesu Christi hat, nur wer wiedergeboren ist, wie es hier heißt, aus dem Geist, der gehört zu Jesus Christus. Es nützt mir nichts, getauft zu sein, konfirmiert zu sein, Mitglied in der Kirchengemeinde zu sein, viel Geld zu spenden und, wenn ich nicht wiedergeboren bin. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, der alte Evangelist, man wird kein Auto dadurch, weil man in der Garage übernachtet. Ein Auto ist man, wenn man 4 Räder hat, ein Lenkrad hat, einen Motor besitzt und wenn man Menschen befördern kann. Und Christ ist man nicht durch die Taufe, Christ ist man nicht durch die Konfirmation, Christ ist man nicht, weil man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, sondern allein dadurch, dass man den Geist Christi hat, den Heiligen Geist. Und da muss sich jeder immer wieder neu fragen. Hast du den Heiligen Geist? Wirklich? Das ist keine Schande, wenn man da sagt, nein. Nur es ist eine Schande, wenn man da nicht ehrlich zu sich ist. Nichts Schlimmeres als Unehrlichkeit in der Gemeinde. Viele, 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 viele Pfarrer, die den Geist Gottes erst in ihrem Fahrdienst bekommen haben. Pastor Untermann, der hatte schon längst promoviert in der Theologie, promoviert in der Philosophie und hatte von Jesus Christus keine Ahnung. Intellektuell konnte er Dinge erzählen, die wir alle nicht zusammenkriegen. aber ist erst durch eine Verkündigung von Billy Graham zum lebendigen Glauben gekommen. Erst wiedergeboren, als er schon längst Pfarrer war. Der Heilige Geist macht den Christen zum Christen. Dann werde ich immer wieder gefragt, wie kann man das denn feststellen? Habe ich den Heiligen Geist? Ich kann das niemandem sagen. Ich kann nur Kriterien benennen, die das deutlich machen. Ein Kriterium ist, das sagt die Bibel, 1. Korinther 12, da heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist Jesus Christus dein Herr. Und zwar nicht nur mit den Lippen gesprochen, das kann ja jeder tun, ja, Jesus ist mein Herr, sondern wirklich in deinem Herzen drin. Jesus fragt mal Petrus beim österlichen Fischzug, fragt er nachher, hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Hast du mich lieb? Ja, Herr, hab ich lieb. Hast du mich lieb? Wenn Jesus unser Herr ist, dann haben wir ihn lieb. Und das wissen wir, ob wir jemanden lieben oder nicht. Könnt ihr genau sagen, liebt ihr eure Ehefrau oder nicht? Liebt ihr eure Kinder oder nicht? Liebst du den Herrn Jesus Christus? Wirklich, ist da ein lebendiges Gefühl in dir drin? Alter Bruder aus dem Siegerland, hervorragender Pfarrer, der hat einmal gesagt, vollmächtiger Pfarrer, hat einmal gesagt, wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Wo man mit Jesus Christus leidet, wenn seine Gemeinde verfolgt wird, man leidet mit, da hat man ihn. Wo man sich aufregt und angegriffen ist, wenn Jesus beleidigt wird, wenn sein heiliger Name in den Schmutz gezogen wird, da hat man ihn. Hast du den Heiligen Geist? Das dritte Merkmal von Wiedergeburt, und daran kann man das merken, dass man den Heiligen Geist hat, ist die Sündenerkenntnis. Denn in dem Moment, wo der Heilige Geist wirklich in mir drin ist, dann merke ich, dass ich ein verlorener Sünder bin. Ich habe euch hier einen Text mitgebracht, zwei Worte aus dem Lukas-Evangelium. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Taglöhner. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und das ist die Geschichte einer Erweckung. Eines Menschen, der sich fortbewegt hat aus des Vaters Haus, der weg war und dann irgendwann erkennen musste, wie tief er gefallen ist und was er getan hat, dass er weg ist vom Vater. Und dann sagt er, ich mache mich auf und ich will ihm sagen, ich habe gesündigt. Und das gehört zu jedem wiedergeborenen Menschen dazu, dass man das vor Gott erkannt hat. Wer das nicht hat, der ist kein Christ. Kein Scham für die eigene Sünde, keine Bekehrung. Kein Erkennen der eigenen Abhängigkeit vom Werk Jesu Christi. Keine Bekehrung, keine Wiedergeburt. Man ist nicht deshalb gläubig, weil man irgendwann festgestellt hat, wenn ich die Hände falte in meiner Notsituation und zum Allmächtigen rufe, dass dann Dinge in meinem Leben passieren. Das ist wunderbar, wenn man das erkannt hat. Es ist auch noch kein Glaube, wenn man in den Alpen gestanden hat oder am Gipfelkreuz und sieht die Majestät der Berge und sieht, was ist das, eine tolle Schöpfung. Das ist auch noch kein Glaube. Das ist eine Ahnung von dem, was der Allmächtige ist und kann. Aber Wiedergeburt, Glied am Leib Christi sein, das bedeutet als erstes erkennen, ich, Olaf Latzel, bin ein elender, verdammenswerter Sünder, der nichts, aber auch gar nichts hat. Lukas 5, der Fischzug des Petrus. Da darf Petrus erleben, dass das der Herr ist, den geheißen hat. Was sagt er da? Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 18, Pharisäer und Zöllner im Tempel, die beide beten. Nicht der Zöllner, der alles aufzählt, was er kann. Der Sünder, der Zöllner, der sagt, sei mir Sünder gnädig, der ist gerechtfertigt. Das brauchen wir, das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit. Die alten Brüder der Erweckung sagten immer, wer erkannt hat, wer weiß, dass er verloren ist, der ist halb gerettet. Aber wer nicht weiß, dass er verloren ist, und wer nicht das Anathema, die Verurteilung über sein eigenes Leben gesprochen hat, der kann nicht vom lebendigen Gott gerettet werden. Wer meint, in seinem Leben ist alles in Ordnung. Ich bin ja auch eigentlich ganz okay. Es ist gut, noch zusätzlich von Gott zu haben. Und wer nicht die Bankrotterklärung seines Lebens erklärt hat, der kann nicht den Geist Gottes kriegen. Weil er festhält an Sünde und Schuld. Und wo Sünde ist, da kann der Heilige Geist nicht sein. Übrigens auch dazu nochmal, das ist nicht nur ein einmaliger Akt. Das ist das erste Mal, sondern das ist ein fortwährendes Gehen mit Gott. als wiedergeborener Mensch, dass ich immer nur sage, ich bin Sünder. Ich bin elend und kann gar nichts. Das ist nicht nur einmal zu sagen, wie wir die Bankrotterklärung machen, wenn wir Insolvenz erklären, und dann geht es irgendwie wieder weiter. Nein, das ist immer wieder neu, weil wir Sünder bleiben. Das ist ein Merkmal lebendigen Glaubens, Merkmal, dass der Geist Gottes in mir ist, dass ich wiedergeboren bin, dass ich die Sündenerkenntnis habe. Und wenn ich die Sündenerkenntnis habe, dann kommt der nächste Schritt, und zwar die Buße. Wenn ich das Wort Gottes erreicht hat, wenn ich erkannt habe, ich bin verloren, ich kann ohne diesen Jesus nicht sein, dann werde ich Buße tun. Buße heißt im griechischen Metanoia, da heißt die Änderung des Sinnes, weg von meinem irdischen Lebenswandel, der gebunden ist an die Welt. Welt heißt jetzt nicht, Leute machen Party, sondern Welt heißt an das Vergängliche gebunden sein. Dann gehe ich weg von dem Vergänglichen hin zum Unvergänglichen, zu Jesus. Habe ich das Wort mitgebracht, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Denn das Wort gehört. Petrus hat es ihnen verkündigt. Ja, aber kannst du, sind verloren ohne Jesus. Was sollen wir tun? Und dann sagte sie ihm Petrus, tut Buße. Buße ist der zentrale Akt des Glaubenslebens eines Christen. Denn wir bleiben und sind immer wieder Sünder. Und wenn wir unsere Sünde erkannt haben, müssen wir uns immer wieder hinwenden zu Jesus. Das ist unser Leben als Christen. Hinwendung zu Jesus. Das ist nicht ein einmaliger Akt, sondern ein immer wiederkehrender Akt. Immer wieder hinwenden zu Jesus Christus. Das ist, wozu uns die Bibel immer und immer wieder aufruft, das Buße tun. Als Jesus seine Tätigkeit beginnt, erster Satz seiner öffentlichen Predigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und weil wir nicht bußfertig sind, deshalb kommt der Herr Jesus noch nicht wieder. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Wer seine Sünden nicht erkennt und nicht Buße tut, ist verloren. Aber wer seine Sünden erkennt und Buße tut, sich ausrichtet auf Jesus Christus, der ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und dazu ruft uns die Bibel auf, schon im Alten Testament die Propheten, immer wieder. Blickt auf den Herrn, bleibt beim Herrn, kehrt um von euren falschen Wegen. Das ist, wozu wir gerufen sind, zur Buße. Und das ist ein Bruch im Leben. Denn das heißt Abschied nehmen für die weltlich gesinnten Orientierungen, wo ich mich von meinem Geld bestimmen lasse, von meiner Familie, von den Dingen dieser Welt, von dem irdischen Vergänglichen. Nicht, dass das schlecht ist, aber da habe ich dann auf einmal keine Bindung mehr dran. Dann binde ich mich an den Herrn. Wenn wir wiedergeboren sind, brechen wir mit dem Alten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das geht nicht, dass du zum Glauben kommst, wiedergeborener Mensch bist und meinst, jetzt geht alles so weiter, wie es bisher war. Da verändern sich die Dinge. Du darfst weiter deine Freunde behalten. Du bist weiter Glied deiner Familie. Du darfst deinen Beruf haben, gar keine Frage. Aber da verändern sich auf einmal Dinge. Und wenn das nicht so ist, dann ist deine Bekehrung, deine Wiedergeburt nicht echt gewesen. Da hast du irgendwas eingeredet. Da verändert sich was dir. Das merken Menschen. Da verändern sich Verhältnisse. Kein Bruch mit dem alten Leben. Keine Bekehrung. Keine Wiedergeburt. Keine Trennung von der Welt. Trennung von dem Vergänglichen. Keine Bekehrung. Keine Wiedergeburt. Lukas 18, die Geschichte vom reichen Jüngling. Da ist so einer, der hat eine Menge mitgemacht, hat im Wort studiert, der findet Jesus klasse. Vieles ganz wichtig. Aber er hat sich nicht von der Welt getrennt. Das ist auch keine Trennung, der reiche Jüngling. Als Jesus ihm dann sagt, gib alles weg, was du hast, und folge mir nach. Da kapituliert er. Es geht nicht darum in der Nachfolge, dass wir dann, wenn wir zu Jesus kommen, all unser Geld weggeben. Darum geht es nicht. Sondern in dieser Geschichte geht es darum, dass jemand noch Bindung an das Alte hat. Deshalb nicht in der Lage ist, sich an Jesus zu hängen. Buße heißt, sich an Jesus alleine zu hängen und sich loszumachen von den Bindungen dieser Welt. Und das ist etwas, zu dem wir immer und immer wieder aufgerufen werden. Ich und ihr. Nicht, dass ihr glaubt hier, ich predige euch nur. Ich predige mit dieser Predigt auch mir. Gerade mit diesem Punkt. Wo Gott mir sagt, Olli, mach dich frei von all dem, was dich hier bindet. Blockiere nicht dein geistliches Wachstum, weil du dich an deinem Girokonto orientierst, weil du auf die Krankheit oder sonst was guckst,
orientiere dich nur an mir. Das sollst du tun.
Ein fünftes Merkmal, ein ganz wichtiges Merkmal, das ist die Rechtfertigung vor Gott. Wenn man durch das Wort erreicht ist, wenn man erkannt hat, dass man Sünder ist, dass man verloren ist, wenn man dann Buße getan hat, dann kommt irgendwann durch Gottes Gnade der großartige Moment, dass man die Rechtfertigung erlebt. Wenn man sich dann hingewandt hat zu Jesus, und der Herr ihm sagt, du bist freigesprochen von all deiner Schuld, du bist erlöst, du kriegst ewiges Leben. Das ist die Rechtfertigung, allein aus Gnaden. Martin Luther ist jemand gewesen, der hat das alles durchgemacht. Er kam 1505 durch ein Turmerlebnis, durch dieses Gewittererlebnis kommt er dazu, dass er Mönch wird. Und dann hat er 8 furchtbare Jahre, wo er in der Bibel liest, er wird ja Professor für biblische Theologie in Wittenberg, wo er sich kasteilt in diesem Orden, wo er die Buße auf sich nimmt, sich selber prügelt, aber immer nur er selber was macht. Und irgendwann geht er hin und übersetzt den Römerbrief als Professor für biblische Theologie und übersetzt diese beiden Verse, die ich mitgebracht habe. Und übersetzt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Heiden. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Obwohl er die Bibel in- und auswendig schon kannte, wird ihm das auf einmal durch den Geist Gottes deutlich. Das nennt nur da sein Turmerlebnis. Und während bis dahin 8 Jahre lang gelitten hat unter dem, was Buße heißt, unter seiner eigenen Verlorenheit, immer Angst hatte, und das macht die damalige Kirche ihm ja noch weiter Angst, du gehst verloren. Auf einmal leuchtet das Licht des Evangeliums hell in sein Leben hinein. Ganz hell und ganz klar deutlich. Und er erkennt, Halleluja, ich bin gerettet vor Gott, obwohl ich Martin Luther so ein elendiger Madensack bin, der nichts kann. Aber ich bin angenommen, weil ich mich ans Kreuz wende, weil ich mich allein auf Jesus verlasse. Und das wird ihm ganz stark in sein Herz hineingegeben. Das gibt ihm auch die Kraft für das Evangelium, sag nicht ich, das sagt Luther selber über dieses Ereignis, dieses Turmerlebnis, was er hat bei der Übersetzung dieses Verses. Wenn er bis dahin nur auf seinem Angesicht auf der Erde gerobbt war und war im Glauben kaum vorwärts gekommen, auf einmal hat ihn Gott auf die Füße gestellt. Und da konnte er gehen, weil er merkte, ich bin gerechtfertigt, allein aus Glauben. Ich bin gerecht, aber das kriege ich erst, dieses Gefühl der Rechtfertigung vor Gott, wenn ich erlebt habe, dass ich auch Sünder bin. Ansonsten ist das eine billige, wertlose Gnade. Wenn ich das Wort des Evangeliums höre, du bist gerettet, und ich nicht gewusst habe, dass ich verloren bin, dann bringt das gar nichts. Aber die Rechtfertigung, die können wir uns nicht selber schenken. Das ist auch allein ein Geschenk durch den Heiligen Geist. Rechtfertigung zu erleben, das ist so, ich bringe das immer in das Beispiel, ich habe einmal den Rücken ausgerenkt gehabt, da war so ein Wirbel hier unten draußen, da ging ich ganz krumm und hatte furchtbare Schmerzen und hat mich ein Physiotherapeut eingerenkt. Auf einmal konnte ich nach mehreren Tagen wieder gerade gehen und konnte mich bewegen, auf einmal waren die Schmerzen weg mit einem Mal. So ist das auch mit Rechtfertigung, die man erlebt hat, wenn man Wiedergeburt bekommen hat. Der 6. Punkt, aber bevor wir den 6. Punkt hören, Peter, machst du bitte die Heizung wieder an, die ist nämlich ausgegangen. Der 6. Punkt, das Gebet. Auch das ist ein Merkmal von Wiedergeburt. Nämlich, dass jemand, der wiedergeboren ist, ständig betet. Wir haben das eben auch gehört in dem Text aus Apostelgeschichte 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ein wiedergeborener Mensch, der betet die ganze Zeit. Da muss man sich nicht morgens zwingen zur stillen Zeit. Ich muss ja jeden Morgen eine Viertelstunde. Dann ist alles falsch. Gebet ist etwas, was ich auch automatisch tun möchte. Das ist so, wie wenn ich einen geliebten Menschen habe. Sei es, dass ich frisch verliebt bin als Jugendlicher. Dann ist es mir doch auch eine innere Sehnsucht, immer wieder meine Freundin oder meinen Freund anzurufen. Nicht? Da kriegt man Ärger mit den Eltern, weil die Telefonrechnung, die Handyrechnung so. Aber da telefoniert man und redet man. Das mit den Eltern, wenn sie ein geliebtes Kind oder ein Enkelkind haben, nicht? Da freut man sich auf die Gespräche, das sind die wichtigsten Momente, die man zum Teil im Leben hat, in der ganzen Woche halt, nicht? Das ist wichtig. Und so auch, wenn ich wiedergeboren bin, da falte ich nicht nur die Hände, wenn ich irgendwie in Not bin, sondern wenn ich erlebt habe, dass es einen Gott gibt, der durch sein Wort zu mir spricht, dann ist mir das ein Bedürfnis, auch mit dem zu reden und von dem Antworten zu kriegen.
Das ist aber nur etwas, was sich dem Wiedergeborenen erschließt. Beten nur dann, wenn ich Schwierigkeiten habe, weil es in der Beziehung nicht läuft, weil ich krank bin, weil ich finanzielle Nöte habe, weil der Arbeitsplatz gefährdet ist, dürft ihr alles machen. Aber wenn es dabei bleibt, dann habt ihr Gott noch wirklich gar nicht erlebt. Ich will und kann und darf niemandem den Glauben absprechen. Aber ich muss als Pastor den Menschen das sagen, dass es mehr gibt als einen Gott, der so wie die Feuerwehr irgendwo in der Höhe schwebt und wenn es mal nicht so richtig läuft, der dann kommt, wenn ich ihn anrufe. Das tut er auch. Halleluja, wunderbar, da dürfen wir dankbar für sein. Aber dieser Gott ist viel, viel mehr. Und du gehst am wichtigsten vorbei in deinem Leben, wenn du Gott nur auf diese Nothelferfunktion reduziert hast. Deshalb prüf dich, bist du wirklich ein treuer Beter, nicht als jemand, der beten muss, sondern dem das ein inneres Bedürfnis ist. Paulus schreibt mal die Thessalonicher, bete ohne Unterlass. Nicht, weil er sagt, ihr müsst 24 Stunden am Tag, sondern das ist genau das, was Kennzeichen lebendigen Glauben ist, wenn man wiedergeboren ist, dass man ständigen Kontakt im Reden mit diesem Gott ist. Ob ich im Auto sitze, ob ich morgens aufstehe, ob ich ins Bett gehe, dieser Gott ist dabei. So wie ich mit meiner Frau mich unterhalte, rede ich auch mit meinem Herrn. Ein siebtes, was wichtiges Merkmal, wunderbares Merkmal für die Wiedergeburt ist, ist die Heilsgewissheit. Wenn ich ein wiedergeborener Mensch bin, dann weiß ich eins, der Tod hat keine Macht über mein Leben. Dann brauche ich keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Paulus ist so ein wiedergeborener Mensch, schreibt im Philipperbrief: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Schrecken? Bitte, was soll uns der Tod anhaben? Römerbrief, dieses Wort habe ich euch mitgebracht, hier auf diesem Zettel. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn der Heilige Geist in mir ist, wenn ich wiedergeboren bin, bin ich Glied am Leib Christi, am Leib Christi. Und dieser Leib Christi ist nicht im Tode geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Und wenn ich das erfahren habe durch den Heiligen Geist und ich weiß, dass ich da in und an diesem Leib bin, dann weiß ich auch, mir kann nichts mehr passieren. Und das ist ja nicht so eine vage Hoffnung, naja, könnte ja sein, sondern sichere Zuversicht. Das ist keine Lehre von mir, das ist die Lehre der Bibel. Ich habe euch eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus mitgebracht. Wir lesen so viel Dreck, wir sollten die wichtigen Schriften mal lesen nach und neben der Bibel, den Heidelberger Katechismus. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und da sagen die Väter im Glauben zwei Punkte. Was ist wahrer Glaube? Erstens, wahrer Glaube ist nicht allein die sichere Erkenntnis, dass ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Also das ist das Erste, dass wir alles für wahr halten, was da drin steckt, weil wir es erlebt haben. Das ist das Erste. Nicht allein, sondern, und dann kommt es, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit geschenkt ist vor Gott, allein durch das Verdienst Jesu Christi willen aus lauter Gnaden. Das ist es, was es hier heißt, ein herzliches Vertrauen, dass der Herr das in mich hineinschickt, dass mir wirklich die Sünden vergeben sind und dass ich ewig lebe. Das ist wahrer Glaube. Und wenn ich das nicht habe, ich bin hier ganz beim Heidelberger und noch viel tiefer bei der Bibel. Wenn ich das nicht habe, dann gibt es Probleme in meinem Glauben. Dann stimmt was mit meiner Wiedergeburt nicht. Dann sind Dinge nicht in Ordnung in meinem Glaubenswachstum. Das muss, entschuldigt, dass ich das so deutlich sage, das muss da sein. Und wenn das nicht da ist, dann müsst ihr zur Seelsorge. Wie beim Arzt. Wenn ich einen Blutdruck habe, der 220 zu 180 ist, dann muss ich zum Arzt. Ganz klar, das ist medizinisch indiziert. Und wenn ich nicht tief in mir drin weiß, dass ich gerettet bin, dass mir meine Sünden vergeben sind, bitte, dann muss ich zum Seelsorger. Ich sage nicht, kommt zu Pastor Latzel oder sonst wo, kommt zu einem Bruder, zu einer Schwester, die im Glauben gefestigt sind. Aber dann lasst euch in Bewegung setzen. Was ist denn das für ein Leben, wenn man unter der Fuchtel des Todes steht? Das ist doch der letzte Dreck. Das müssen wir doch nicht haben. So lebt die Welt. Die an das Vergängliche gebunden sind. Aber wir doch nicht. Wir haben Jesus, den Herrn über Leben und Tod. Und da sollst du Anteil dran haben. Und da hast du Anteil dran, wenn du wiedergeboren bist. Und wenn du es nicht hast, dann ruft der Herr dir, lass dir das schenken. Nicht, weil du irgendwas machen musst, sondern weil dir das Wichtigste noch geschenkt werden muss. Ein achtes und letztes, was ein Merkmal für die Wiedergeburt ist, das sind die Angriffe des Widersachers. Ich habe uns ein Wort mitgebracht, was wir in dieser Woche auch in der Bibelstunde gelesen haben, 2. Timotheus 3. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. In dieser Welt tobt ein geistlicher Kampf zwischen den Kräften Gottes und den zerstörerischen Mächten der Dunkelheit des Widersachers. Überall dort, wo Menschen nicht wiedergeboren sind, hat der Widersacher keinen Grund, dagegen zu gehen, die anzufechten und die zu versuchen. Die sind ja schon verloren. Aber wehe, wenn einer wiedergeboren wird, Halleluja, wenn er wiedergeboren wird, aber wehe, wenn er wiedergeboren wird, dann ist der Widersacher am Plan. Das ist etwas so, wie wenn so eine Militärdiktatur irgendwo ihre Leute kontrolliert, nicht? Solange die alle einförmig daherlaufen, dann unternehmen die nichts. Aber wehe, da gehen Leute hin und die nehmen auf einmal Gewehre in die Hand und lagen die durch und sagen, wir demonstrieren jetzt. Dann sind die sensibilisiert. Dann gibt es Widerstand. Und so ist es auch beim lebendigen Glauben. Wenn ich zum lebendigen Glauben Jesus Christus finde, dann geschehen wunderbare Dinge. Ich habe Heilsgewissheit, mir wird Gemeinschaft in der Gemeinde geschenkt. Das ist so wunderbar, wenn man dann den Herrn erlebt. Aber in dieser Welt, in all dem Weltlichen, wo wir dran so gebunden sind, da versucht uns dann der Widersacher. Und das ist ganz unterschiedlich, was da passiert. Und Jakobusbrief sagt mir, wir sollen sogar Gott preisen, wenn wir Versuchungen haben, weil das ein Kennzeichen lebendigen Glaubens ist. Der Widersacher greift die, die zu Jesus gehören, an. Der geht herum, so heißt es in der Schrift, wie ein brüllender Löwe und will verschlingen, wer da zu Jesus gehört. Der kann uns in letzter Konsequenz nichts tun, wenn wir immer beim Herrn sind. Da hat er keine Macht drüber. Aber der guckt genau da, wo wir in unserem Glaubensprozess abweichen, wenn wir nicht klar beim Wort bleiben, wenn wir nicht in die Sündenbekenntnis gehen, dann hat er Möglichkeiten. Dann packt er uns. Wenn wir noch gebunden sind an das Weltliche, dann kann er uns anfechten. Und das ist immer wieder ein Zeichen. Wenn Leute das nicht haben, dass man sagt, hallo, dann kann da was letztlich nicht stimmen. Weil Angriffe des Widersachers gehören zum lebendigen Glauben dazu. 8 Merkmale geistlicher Wiedergeburt, die, wie gesagt, nochmal nicht so zu verstehen sind, als sei das ein Rezept, das dann so genau zu vorzugehen hat, dass das so stattfinden muss und dann geschieht die Wiedergeburt, sondern Merkmale, die Gott dir an die Hand gibt, um zu prüfen für dich, für dein Leben. A, bist du wiedergeboren? Und B, wie sieht es aus mit dem weiteren geistlichen Wachstum? Wo stehe ich da? Und was hat Gott mir durch diese Predigt heute Morgen gesagt? Sie und ihr dürft gerne kommen und dürft meinen Predigtstil und dürft die Dinge bewerten, die ich getan habe. War das gut? War das zu schnell? War das sonst wie? Wichtig aber ist von dieser Predigt, dass ihr hört, dass Gott gesprochen hat zu euch, zu eurer geistlichen Situation. Ein Gott, der möchte, dass ihr alle gerettet seid, auf dass er eines Tages die Ewigkeit mit euch verbringen kann. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.